NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl, guten Abend und willkommen. Und das sind die wichtigsten Themen. Mit Entsetzen reagieren viele Politiker auf den Bericht des US-Senats über die Verhörmethoden der CIA. Jahrelang hat der Geheimdienst Menschen gefoltert. Und das ist auch das Thema des Kommentars im Echo des Tages. Außerdem im Programm bewegende Momente bei der Verleihung des Friedensnobelpreises an Malala Yousafzai. Die CDU beendet ihren Parteitag in Köln und Ralph Giordano ist gestorben. Wir erinnern an den bedeutenden Publizisten. Zunächst aber in die USA. Dort liegt nun der Bericht des Senats vor über die Methoden, die der Geheimdienst CIA nach den Anschlägen am 11. September 2001 angewandt hat. Verhörmethoden, um von Terrorverdächtigen Informationen zu erhalten und weitere Anschläge zu verhindern, sagt die CIA. Foltermethoden, so die Aussage des fast 7000 Seiten starken Untersuchungsberichts, den der US-Senat nun vorgelegt hat. Misshandlungen, entsetzliche Qualen bis zur Bewusstlosigkeit sind dort dokumentiert, viel brutaler, als es bislang angenommen worden war. Was wusste die Regierung von George W. Bush davon? Und wie soll die Regierung Obama nun mit den Erkenntnissen umgehen? Aus Washington Martin Ganselmeier.
US-Präsident Obama versuchte, Brücken zu bauen und war bemüht, keine neuen Wunden aufzureißen. In einem Interview mit dem Sender Telemundo kritisierte Obama zwar die Verhörmethoden der CIA nach dem 11. September als brutal, falsch und kontraproduktiv, aber wir sollten jetzt keine holzschnittartigen Urteile abgeben über die engagierten Profis in unserem Geheimdienst.
Dedicated professionals. In our intelligence community.
Und wie ein geschulter Psychologe ergänzte Obama, die Zeit nach dem 11. September sei nun mal für Amerika traumatisch gewesen.
When countries are threatened,
wenn sich Länder bedroht fühlen, dann handeln sie oft so, dass man später zum Urteil kommt, das war falsch.
We're wrong.
Dagegen fiel das Echo in den US-Medien heftiger und emotionaler aus. Unter der Überschrift Amerikas Folterkammer rechnet der Leitartikel der Washington Post mit den CIA-Praktiken ab. Fazit, so sollten sich Amerikaner nicht verhalten. Niemals. Der Leitartikel der New York Times nennt den Bericht ein schwer verdauliches Porträt der Verdorbenheit und fordert, der damalige CIA-Direktor George Tenet solle seine Freiheitsmedaille zurückgeben. Dagegen verurteilt das konservative Wall Street Journal den Bericht der Demokraten im Senat als Ansammlung parteiischer Vermutungen. Die CIA wiederum fühlt sich und ihre Arbeit zu Unrecht verunglimpft. Der amtierende CIA-Direktor John Brennan, ein enger Vertrauter Obamas, räumte zwar Fehler ein, dennoch hätten die Verhörmethoden geholfen, Anschlagspläne zu durchkreuzen, Terroristen gefangen zu nehmen und Leben zu retten. Der frühere amtierende CIA-Direktor Michael Morell kritisierte den Bericht im Sender CBS als zutiefst einseitig. Für die CIA-Mitarbeiter, die oft ihr Leben riskierten, sei der Bericht fatal.
CIA-Officers acting under the direction of the President of the United States.
Die CIA-Offiziere haben unter Anleitung des US-Präsidenten gehandelt. Der Justizminister hatte ihnen damals versichert, dies ist legal und keine Folter. Und jetzt zieht man ihnen den Teppich unter den Füßen weg. Diese Kritik teilen die meisten Republikaner und die konservativen Medien. Die demokratische Senatorin Feinstein müsse die Verantwortung übernehmen, wenn es nun zu neuen Anschlägen gegen amerikanische Einrichtungen komme. Dagegen forderte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, die Folterer und die dafür Verantwortlichen zu bestrafen. Die Chancen dafür seien jedoch sehr gering, meinte der Anwalt mehrerer Guantanamo-Häftlinge David Reams im Sender CNN.
No, I don't think so.
Amerika zieht seine Regierenden selten zur Verantwortung. Das ist jetzt eher ein historisches Dokument, keine Anleitung zum Handeln.
A historical document, more than an action document.
Amerika streitet über seine jüngste Vergangenheit und will gleichzeitig eines der schmerzlichsten Kapitel seiner Geschichte hinter sich lassen.
Soweit der Bericht von Martin Ganselmeier. Mit Entsetzen haben auch viele Politiker in Europa auf die Erkenntnisse des US-Senats reagiert. Außenminister Frank-Walter Steinmeier sagte, solche Verhörpraktiken dürften sich nie mehr wiederholen. Und die Kanzlerin zeigte sich erschüttert. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Methoden der CIA auf das Schärfste. Zumal der Bericht des US-Senats heute am Tag der Menschenrechte noch schwerer wiegt. Georg Schwarte kommentiert.
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. So haben sie es genau heute, vor 66 Jahren, formuliert, im Artikel 1 der Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte der Vereinten Nationen. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde, mit Vernunft und Gewissen begabt. George Bush, Donald Rumsfeld, Dick Cheney, die Ex-CIA-Direktoren George Tenet und Michael Hayden, Justizminister John Ashcroft, auch sie gelten laut Artikel 1 der Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen als Menschen mit Vernunft und Gewissen begabt. Schwer zu glauben, schwer zu ertragen, das alles, und doch überstrahlt die Würde dieser rechtsunverbindlichen UN-Menschenrechtscharta selbst die beschämendste Grausamkeit, mit der ein Staat wie die USA in zugegeben dunklen Zeiten auf düstere Art und Weise meint, seinen Feinden begegnen zu dürfen. Das CIA-Programm habe Leben gerettet, schreibt George W. Bush, der unverbesserliche Ignorant der Wirklichkeit, in seiner taufrischen Autobiografie. Das CIA-Programm? Er meint das Folter-ABC seiner Regierung, das lebende Menschen in Särge steckte, ihr Begräbnis bei lebendigem Leib simulierte, das Menschen mit Vernunft und Gewissen begabt, andere Menschen 180 Stunden wach halten ließ, das beinhaltete, vernunftbegabte Menschen zu schlagen und ihnen die Würde zu nehmen, kurz, das Menschen mit Vernunft und Gewissen begabt, andere Menschen quälten, im Namen der United States of America, im Namen der Freiheit. Eine gesamte Nation diskreditiert im Namen von überwiegend Männern, die bis heute, wie George W. Bush, glauben, Gottes Werkzeug gewesen zu sein. Exakt heute übrigens, vor 30 Jahren, haben sie die UN-Anti-Folter-Konvention verabschiedet. Die USA waren auch dabei. Aber die USA foltern ja nicht, würde George W. Bush jetzt sagen. Sie retten Leben mit einem CIA-Programm. Das Entsetzen über das, wozu eine große Demokratie wie die USA in dunklen Zeiten fähig scheint, ist so nachhaltig, wie die Gewissheit tröstet, dass diese große Demokratie immerhin in der Lage ist, ihre schäbigsten Verbrechen selbst früher oder später aufzuklären. Das macht sie besser, aber noch lange nicht gut. Dass aber heute, am Internationalen Tag der Menschenrechte, Länder wie Nordkorea, China, Syrien mit dem Finger auf die USA zeigen können und nach der Lektüre des CIA-Folterberichtes ohne rot zu werden fragen dürfen, wer bitte ist der wahre Meister des Todes? Das ist die Tragödie hinter dieser Tragödie. Alle, die angesichts von George W. Bush, Cheney, Rumsfeld, Ashcroft und Co. dabei sind, den Glauben an das Gute in der amerikanischen Politik zu verlieren, sollten heute den Text der UN-Menschenrechtscharta aufmerksam lesen und sich daran erinnern, was Eleanor Roosevelt, die Mitautorin der UN-Menschenrechtscharta, die sehr große Frau eines sehr großen US-Präsidenten, einst sagte, als man sie fragte, wo die Menschenrechte beginnen. An den kleinen Plätzen, nahe dem eigenen Heim, so klein, dass diese Plätze auf keiner Landkarte der Welt gefunden werden können, lautete damals ihre kluge Antwort. Es gibt Hoffnung, Amerika, selbst in dunklen Zeiten.
Georg Schwarte kommentierte den Bericht, den der Geheimdienstausschuss des US-Senats über die CIA-Folterverbrechen öffentlich gemacht hat. Für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und auch in unserem nächsten Beitrag geht es um die Menschenrechte, die Rechte von Mädchen und Frauen. Eine, die sich dafür seit ihrer frühesten Jugend einsetzt, ist Malala Yousafzai. Das 17-jährige Mädchen aus Pakistan hätte für seinen mutigen Einsatz für Schulbildung beinahe mit dem Leben bezahlt. Islamisten schossen auf Malala und verletzten sie schwer. Sie hat sich davon nicht abschrecken lassen, lebt heute in Großbritannien. Sie kämpft weiter und wurde dafür heute mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Carsten Schmiester berichtet.
Es ist einer dieser Tage, die man wohl nie vergisst, und eine dieser Reden, bei denen man sofort spürt, sie sind schon jetzt Geschichte. Oslos Rathaus heute Mittag. Die 17-jährige Malala, mit Abstand jüngste Trägerin des Friedensnobelpreises, redet gleich der ganzen Welt ins Gewissen. Und wie? Selbstbewusst, klug, unüberhörbar. Warum ist es so leicht, Kindern Gewehre zu geben, und warum so schwer, sie Bücher lesen zu lassen?
Why is it that giving guns is so easy, but giving books is so hard?
Diese kleine, große Kämpferin für das Recht aller Kinder, vor allem der Mädchen, auf Bildung. Sie stand schon vor der Preisverleihung im Mittelpunkt, gefeiert fast wie ein Popstar. Aber mit ihrer Rede hat sie klargemacht, bei aller Popularität, Malala hat vor allem eine klare Botschaft, und der ordnet sie alles unter, auch ihre eigene Sicherheit. Als die radikal-islamischen Taliban Malalas Heimat in Pakistan unter ihre Kontrolle brachten und Bildung für Mädchen zum Verbrechen erklärten,
I had two options. One was to remain silent and wait to be killed.
Da hatte ich zwei Möglichkeiten, weiter zu schweigen und zu warten, dass man mich tötet, oder protestieren und dann getötet werden. Ich habe mich für den Protest entschieden. Vor 2 Jahren wäre sie tatsächlich beinahe ermordet worden, aber sie überlebte einen Taliban-Anschlag und sie und ihre Sache wurden immer stärker und immer lauter und immer größer.
I'm not a lone voice. I am many.
Heute bin ich nicht mehr alleine. Ich bin viele Stimmen, die von 66 Millionen Mädchen, denen man Bildung verweigert. Und heute erhebe ich meine Stimme, diese Stimmen.
It is the voice of those 66 million girls.
Immer wieder stehender Beifall. Selbst der König erhebt sich, auf den Gesichtern der vielen hundert Ehrengäste Bewunderung. Und niemand fragt mehr, warum Malalas Mitpreisträger, der indische Kinderrechtler Kailash Satyarthi, eben nur der Mitpreisträger ist. Oder warum die Verleihung der anderen Nobelpreise für Literatur, Wirtschaft, Medizin, Physik und Chemie später in Stockholm zwar deutlich feierlicher passiert, aber nicht für immer im Gedächtnis bleibt. Weil dort eben nur herausragende Wissenschaftler wie der deutsche Stefan Hell oder ein bemerkenswerter Autor, der Franzose Patrick Modiano, geehrt werden. Allesamt kluge Köpfe, kein Zweifel, Vorreiter in ihrem Fach, aber eben keine fast schon übergroßen Wegweiser, so wie die kleine Malala. Wegweiser vor allem für alle Mütter und Väter dieser Welt, deren Herzen sie mit einem einzigen Satz für immer erobert. Ich möchte mich bei meinen Eltern bedanken für ihre bedingungslose Liebe und bei meinem Vater dafür, dass er meine Flügel nicht gestutzt hat und mich fliegen ließ.
Carsten Schmiester über die Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo. Und jetzt ist es 18.42 Uhr. In Köln ist der Bundesparteitag der CDU zu Ende gegangen. Im Mittelpunkt stand die Vorsitzende und Kanzlerin Angela Merkel, beherrscht diese Partei und erstickt Widerspruch und Kritik lautlos und hinter den Kulissen. Und wenn auf dem Bundesparteitag auch nicht viel Konkretes beschlossen wurde, drüber gesprochen haben die Delegierten schon. Katrin Brandt mit Einzelheiten.
Die Entscheidung ist verschoben, aber nicht aufgehoben. Spätestens nächstes Jahr wollen die Delegierten des CDU-Parteitags erneut über ein Burka-Verbot beraten, denn sie halten die Vollverschleierung für ein Zeichen der Abgrenzung. Für Julia Klöckner, die CDU-Chefin in Rheinland-Pfalz, geht es vor allem um das Frauenbild hinter der Burka.
Wer sich an die Seite von Fundamentalisten stellt, die glauben, und meist sind es Männer, dass Frauen sich deshalb verhüllen, verstecken, verkleiden müssen, weil sie das Geschlecht Frau haben, der entspricht nicht unserem Bild von der Gleichberechtigung von Mann und Frau.
Eine Einschätzung, die Innenminister Thomas de Maizière teilte. Er sieht jedoch rechtlich große Schwierigkeiten, sowohl die Vollverschleierung zu verbieten, als auch das Verbot umzusetzen.
Wir können nicht alles, was wir für falsch haben, verbieten und glauben, damit ist das Problem erledigt.
Nun sollen die Fachausschüsse der CDU beraten. Zügig hingegen wurde heute Morgen schon das Konfliktthema der vergangenen Wochen abgeräumt. Beinahe einstimmig beschlossen die Delegierten, die kalte Progression müsse noch vor der nächsten Wahl spürbar abgebaut werden. Die Bundesregierung soll dazu finanzielle Spielräume schaffen. Neue Schulden oder Steuererhöhungen schloss der Parteitag aus. Das schnelle Internet müsse in einer gemeinsamen Kraftanstrengung ausgebaut werden. WLAN künftig im öffentlichen Raum kostenlos zur Verfügung stehen, forderte unter anderem der Abgeordnete Jens Spahn.
Ich liege in Kroatien am Strand und habe WLAN überall. Und wir schaffen es nicht mal am Pariser Platz in Berlin-Mitte, dass es WLAN gibt. Das kann und darf so nicht bleiben. Auch das ist ein Zeichen von Zukunftsfähigkeit.
Gleichzeitig will die CDU das Internet stärker überwachen. Auch verschlüsselte Kommunikation müsse effektiv kontrolliert werden können. Und weil Verbindungsdaten beim Provider oft die einzigen Spuren seien, die zu Tätern führten, will die CDU auch das Thema Vorratsdatenspeicherung wieder in Angriff nehmen. Das könnte einen weiteren Streit mit der SPD bedeuten. Der Koalitionspartner war heute erneut Ziel spitzer Bemerkungen. Volker Kauder, Fraktionschef im Bundestag, unterstrich zwar die Gültigkeit des gemeinsamen Koalitionsvertrages. Über SPD-Chef Sigmar Gabriel spottete er jedoch.
Die Kanzlerpräferenz für Herrn Gabriel liegt inzwischen bei Einschätzung der Bevölkerung bei 11%. Das ist nun wahrhaftig kein Wert, vor dem wir uns fürchten müssen.
Generalsekretär Peter Tauber wiederum distanzierte sich klar von der Alternative für Deutschland, AfD.
Die derzeit ein Sammelbecken für Ewiggestrige, für Zukunftsverweigerer, für Weltverschwörungstheoretiker ist, deren Seriosität sich darin erschöpft, einen schwunghaften Goldhandel zu betreiben und die wahrscheinlich demnächst auch noch Autogrammkarten von Putin in ihrem Online-Shop anbietet.
Wichtigster Punkt des Parteitags war gestern die Wahl der Vorsitzenden. Angela Merkel wurde zum 8. Mal in Folge gewählt, diesmal mit fast 97% Zustimmung.
Im Oktober gab es erste Schlagzeilen über Steuervergünstigungen für internationale Konzerne in Luxemburg. Nun haben die Journalisten noch mehr Informationen über dieses heikle Thema veröffentlicht. Ausgerechnet heute wurde mehr über die geheimen Absprachen zur sogenannten Steueroptimierung bekannt. Und damit gerät Jean-Claude Juncker, der frühere Ministerpräsident von Luxemburg, einmal mehr ins Visier und in die Negativschlagzeilen. Obwohl er heute doch etwas ganz anderes vorhatte, wie Kai Küssner zu berichten weiß.
Eigentlich sollte es eine Art Feiertag für den neuen EU-Kommissionschef Juncker und seine Mannschaft werden. Legten die doch am Nachmittag allesamt den Amtseid ab.
Je m'engage solennellement à respecter les traités.
Ausgerechnet in seiner Heimatstadt Luxemburg schwor Jean-Claude Juncker, die EU-Verträge einzuhalten, weil hier nun mal der Europäische Gerichtshof sitzt, vor dem der Eid traditionell abgelegt wird. Doch die mit der EU befassten Journalisten bemerkten eher, dass Juncker ausgerechnet am Tag neuer Luxemburg-Leaks-Enthüllungen an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte. Überhaupt scheint mehr Interesse als ein Neubeginn verheißender Amtseid Junkers Vergangenheit hervorzurufen. Und die Frage, ob der kurz nach Amtsantritt bereits an Rücktritt denke.
Naturally, Mr. Juncker will carry on with his duties.
Natürlich wird Herr Juncker seine Aufgaben weiter wahrnehmen. Er bleibt Präsident, ist seinem Job und seinen politischen Zielen zu 100% verpflichtet. Musste ein EU-Kommissionssprecher heute auf Nachfrage klarstellen. Als Juncker Regierungschef Luxemburgs war, ermöglichte das Großherzogtum es Konzerne, geringe oder gar keine Steuern zu zahlen. Kann derselbe Herr Juncker als Kommissionschef nun glaubwürdig ein gerechtes Europa verkörpern, fragen sich nicht wenige.
Seine Glaubwürdigkeit ist natürlich angeschlagen, aber für Steuerkooperation in Europa ist das eigentlich ein Glücksfall. Er kommt mit diesen halbgaren kleinen Trippelschritten nicht weg von seinem Glaubwürdigkeitsproblem. Er muss wirklich liefern,
fordert der grüne EU-Finanzexperte Sven Giegold im ARD-Hörfunk-Interview. Wir liefern ja bereits, so lautet knapp zusammengefasst, die Reaktion der Kommission auf die neuen Enthüllungen. Und auch der Chef persönlich widme sich aktiv dem Kampf gegen Steuervermeidung, versichert der Sprecher.
He is dedicated and committed to the strategy of looking into unfair tax competition.
Unter anderem plant die neue Kommission nun, alle EU-Länder darauf zu verpflichten, sich gegenseitig über gewährte Steuervorteile zukünftig automatisch zu informieren. Bereits Anfang des Jahres soll den Einzelstaaten ein entsprechender Vorschlag unterbreitet werden.
Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber das löst das Problem nicht. In einem Binnenmarkt muss es einen Mindeststeuersatz geben. Egal, welche Sonderregelungen ich ziehe, da muss es immer einen Mindestsatz geben, zu dem jeder Gewinn in Europa besteuert wird.
Befindet EU-Parlamentarier Giegold. Weitere Ideen kursieren. Die Kommission will möglicherweise Unternehmen bald dazu verpflichten, Sondergenehmigungen der Steuerbehörden in ihren Geschäftsberichten zu veröffentlichen, schreibt das Handelsblatt. Jedenfalls versichert die Kommission derzeit lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, dass Steuergerechtigkeit ihr am Herzen liege.
And it's not only a question of economic efficiency, but also of social justice.
Das ist nicht nur eine Frage der wirtschaftlichen Effizienz, sondern auch der sozialen Gerechtigkeit, befindet die EU-Kommission. Deren neuer Chef, der im Verdacht steht, einst Steuerschlupflöcher erschaffen zu haben, versucht nun also, sich als tapferes Schneiderlein zu betätigen. Als jemand also, der genau solche Schlupflöcher so schnell wie möglich stopfen will.
Kai Küstner aus Brüssel war das. Er war ein oft unbequemer Mahner gegen Rechtsradikale und Rechtsextremisten, gegen das Erstarken der Neonazis. Und er wusste, wovon er sprach. Ralf Giordano, Autor, Publizist, er war vom nationalsozialistischen Terrorregime verfolgt worden, als Junge. Heute ist der bemerkenswerte Mann in Köln gestorben. Er wurde 91 Jahre alt. Renate Naber erinnert an Ralf Giordano.
Mein Name ist Ralf Giordano, geboren 1923 in Hamburg, befreit am 4. Mai 1945 durch die 8. britische Armee als Jude. Nach langer Prüfung und 20 Büchern wage ich mich, Schriftsteller zu nennen.
So hat der streitbare Ralf Giordano sein bewegtes Leben selbst einmal auf den Punkt gebracht. Er folgte seinem eigenen inneren Gesetz.
Ich glaube, das Gesetz meines Lebens ist dieser
kreative Kreisel. Das heißt, die psychische und physische Rastlosigkeit meines Lebens besteht darin, dass ich andere teilnehmen lassen wollte an dem, was ich selbst erlebte.
Er hat viel erlebt. Der Sohn eines sizilianischen Pianisten und einer deutsch-jüdischen Klavierlehrerin wuchs in Hamburg auf. Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, geriet die Familie unter Druck. Der 16-jährige Giordano wurde von der Gestapo verhört, misshandelt und eingesperrt. Das letzte Kriegsjahr musste die Familie versteckt in einem Keller verbringen, aus Angst vor der Deportation der Mutter.
Diese 12 Jahre waren durch ihre Tödlichkeit, durch die tödliche Bedrohung, natürlich prägende Jahre.
Ralf Giordano schrieb sich die Erlebnisse dieser prägenden Jahre während des Zweiten Weltkriegs in seinem Roman »Die Bertinis von der Seele«. 40 Jahre lang arbeitete der jüdische Schriftsteller an der autobiografischen Familiensaga. Der knapp 800 Seiten starke Bestseller wurde auch als Fernsehmehrteiler verfilmt.
»Die Bertinis«, also der einzige Roman, in den ich geschrieben habe, ist ein Initialwerk, würde ich sagen. Ich habe danach ja noch 17 andere Bücher geschrieben, die alle ebenso aus der Tiefe meiner Biografie und meines Herzens kommen.
Giordano schrieb unzählige Artikel und Bücher über die Themen, die ihm am Herzen lagen. Die Schuldfrage im Nachkriegsdeutschland etwa, den wieder aufkeimenden Neonazismus oder seine Hinwendung nach Israel. Giordano hielt Vorträge und produzierte 30 Jahre lang Filmdokumentationen für verschiedene ARD-Sender. Mit seiner Autobiografie, den Erinnerungen eines Davongekommenen, setzte er seinem literarischen Schaffen mit 85 einen Schlusspunkt. In den letzten Jahren wandte sich Ralf Giordano dem Thema Islam zu. Er sprach sich klar gegen den Bau einer Großmoschee im Kölner Stadtteil Ehrenfeld aus und bezeichnete die Integrationspolitik in Deutschland als gescheitert. Gegen Vorwürfe, mit seiner Islamkritik ins rechte Lager abzuwandern, wehrte er sich.
Ich bin kein Türkenschreck. Ich bin kein Anti-Muslim-Guru. Ich stehe an der Seite säkularisierter und kritischer Muslime im Kampf gegen einen politisch und militanten Islam, der sich hier bei uns breit zu machen versucht.
Nach eigenem Bekunden stand Ralf Giordano nicht nur dem Islam, sondern jeglicher Religion kritisch gegenüber.
Ich möchte glauben, aber ich kann es nicht. Ich halte Gott für eine Projektion des Menschen. Meine Passion ist der Mensch. So wie er ist. Mit all seinen Gegensätzen, Widersprüchen, mit seiner Fähigkeit, Gutes zu tun, wie auch Böses zu tun. Mir schwebt eine Welt vor, ich weiß, dass es eine Fiktion bleibt, wo der Mensch dem Menschen das Höchste ist, ohne ein Gott oder Götter über sich. Aber wenn ich das sage, dann seufze ich gleichzeitig, weil ich weiß, dass es dazu nicht kommen wird.
Ralf Giordano war das. Der Publizist ist heute in Köln gestorben. Er wurde 91 Jahre alt. Warnen vor dem Rechtsextremismus, vor Ausländerfeindlichkeit, das wollten auch die Demonstranten, die vor 4 Jahren in Dresden demonstrierten. Mit dabei auch Bodo Ramelow, seit knapp einer Woche Ministerpräsident von Thüringen, von der Linkspartei. Und er soll nun wegen dieser Demonstration möglicherweise vor Gericht. Jedenfalls hat das Amtsgericht Dresden heute bekannt gegeben, dass es einen Antrag gestellt hat, die Immunität von Bodo Ramelow aufheben zu lassen. Über die Hintergründe nun Informationen von Daniela Karls.
Am 13. Februar 2010 ging es in Dresden hoch her. Am jährlichen Gedenktag an die Bombardierung der Stadt im Zweiten Weltkrieg waren 6000 Rechtsextreme aus ganz Deutschland angereist. Doch sie konnten nicht wie geplant durch die Stadt laufen, obwohl ihre Demonstration genehmigt war. Tausende stellten sich den Rechtsextremen nämlich in den Weg mit einer Blockade. Mit dabei waren mehrere führende Politiker der Linken, auch Bodo Ramelow. Und das hängt dem jetzigen Ministerpräsidenten von Thüringen juristisch immer noch an. Im Amtsgericht Dresden ist das Verfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz, gemeint ist damit die Blockade einer genehmigten Demo, immer noch anhängig. Da Ramelow nicht nur Ministerpräsident geworden ist, sondern auch als Landtagsabgeordneter neu gewählt worden ist, hat das Gericht deshalb Schritte in die Wege geleitet, um das Verfahren gegen ihn fortzuführen, so die Sprecherin Birgit Kewe.
Mit der Landtagswahl in Thüringen im September muss jetzt die Immunität erneut aufgehoben werden. und ein entsprechender Antrag ist gestellt worden.
Denn Abgeordnete genießen Immunität in Deutschland. Sie können nur vor Gericht gestellt werden, wenn diese von den zuständigen Parlamenten aufgehoben wird. Im Falle Bodo Ramelow ist das der Thüringer Landtag. Noch muss man wohl sagen, denn Ramelow hat angekündigt, sein Mandat in Kürze aufzugeben. Hintergrund: Ministerpräsident zu sein und gleichzeitig Landtagsabgeordneter geht für die Partei Die Linke nicht. Wenn Ramelow nur noch Ministerpräsident ist, kann die Dresdner Justiz ohnehin frei von der Leber weg gegen ihn ermitteln. Und so kann es sein, dass Bodo Ramelow sich in Dresden vor Gericht wegen Teilnahme an der öffentlichen Fraktionssitzung der Linken, die gleichzeitig eine Blockade war, vor Gericht verantworten muss. Das liegt zum Teil auch an ihm selbst. Denn eigentlich sollte das Verfahren gegen ihn wegen Geringfügigkeit eingestellt werden. Ramelow sollte nur seine Anwaltskosten tragen. Doch das wollte Ramelow nicht. Zu den Konsequenzen erneut Gerichtssprecherin Birgit Kewe.
Das Strafverfahren ist mit der Aufhebung des Einstellungsbeschlusses nach wie vor nicht abgeschlossen. Und um das überhaupt weiter betreiben zu können, ist jetzt der nächste Schritt, dass die Aufhebung der Immunität beantragt wird, was jetzt auch geschehen ist.
Die Wogen der Empörung schlagen hoch. Bodo Ramelow selbst sagte, der Verfolgungsdrang der sächsischen Justiz sei an Absurdität nicht zu überbieten. Damit werde Zivilgesellschaft eingeschüchtert. Die Bundesvorsitzende der Linken, Katja Kipping, meint, dass die Kriminalisierung friedlicher Antinazi-Proteste empörend sei. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich allerdings verteidigte die sächsische Justiz gegenüber der Leipziger Volkszeitung. Dort wehrte sich gegen die Unterstellung, das Verfahren gegen Ramelow sei politisch motiviert. Trotzdem ist erstaunlich, dass die sächsische Justiz mit den Verfahren rund um die umstrittene Blockade vor fast 5 Jahren so unterschiedlich umgeht. Es wurde im selben Zusammenhang nämlich auch gegen den damaligen Fraktionsvorsitzenden der Linken im Sächsischen Landtag, André Hahn, ermittelt. Das Verfahren gegen ihn wurde jedoch eingestellt, ohne dass André Hahn sich an den Prozess oder Anwaltskosten beteiligen musste.
Das Amtsgericht Dresden will die Immunität von Bodo Ramelow, Thüringens Ministerpräsidenten, aufheben lassen. Einzelheiten dazu waren das von Daniela Karls. Zu unserem letzten Beitrag. In knapp 2 Stunden wird es spannend für Schalke. Es geht um das Achtelfinale und Trainer Roberto Di Matteo will so wörtlich alles dafür tun, dass es heute Abend klappt gegen NK Maribor in Slowenien. Jan Wochner über die Stimmung vor dem Spiel.
Die Schalker glauben noch fest an den Einzug ins Achtelfinale. Mittelfeldspieler Roman Neustädter ist sogar überzeugt.
Ich bin sehr zuversichtlich. Wir müssen unsere Aufgaben erfüllen und dann haben wir auch das Quäntchen Glück, was man dann noch braucht.
Auch Manager Horst Held ist nach den zuletzt starken Auftritten in der Bundesliga optimistisch.
Das hat uns Selbstvertrauen gebracht und sollte uns auch für das Spiel Selbstvertrauen geben. Deswegen freue ich mich auf das Endspiel.
Nur einer will nicht so recht mitspielen. Trainer Roberto Di Matteo. Di Matteo schlägt mit Blick auf das Champions League Achtelfinale ganz vorsichtige Töne an.
Für alle Beteiligten würde das ein Schritt nach vorne auch in unserem Prozess sein. Aber ich glaube, es ist auch kein Weltuntergang, wenn man jetzt dieses Jahr nicht dabei ist.
Di Matteo weiß eben genau, ohne einen Sieg des FC Chelsea gegen Lissabon wird Schalke das Weiterkommen nicht mehr schaffen. Deshalb will der Schalker Trainer sich ständig über den Zwischenstand des parallel laufenden Gruppenspiels informieren lassen.
Ja, natürlich werden wir uns informieren, aber wir müssen uns auf unser Spiel konzentrieren und versuchen, das zu gewinnen, weil das wird ja schon sehr schwierig sein. Und dann sehen wir, was in England passiert.
Weil die Londoner schon sicher Gruppenerster sind, wird Chelsea seine besten Spieler wohl schonen. Horst Held könnte mit einer B-11 von London-Star-Trainer José Mourinho jedoch ganz gut leben.
Das wäre okay. Also wenn er mit einer B-Mannschaft spielen würde, da wäre ich ja zufrieden. Probleme bekommt man eher dann, wenn er mit einer C-Mannschaft spielen würde. Halt, das wäre dann ein bisschen blöd.
Denn das würde bedeuten, dass Schalke das Achtelfinale höchstwahrscheinlich verpasst. Dem Verein würden Einnahmen in Millionenhöhe durch die Lappen gehen. Im Falle einer Niederlage in Maribor wäre sogar die Europa-League-Teilnahme verspielt. Und das käme dann tatsächlich einem Weltuntergang auf Schalke ziemlich nah.
Jan Wochner war das. Und damit endet das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und noch einen guten Abend wünscht Ihnen Gertrud Sterzl.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.